Wir wollen zusammen aus dem ersten Kapitel des Hohen Liedes lesen, ab Vers 5. Das Hohelied, Kapitel 1, Vers 5. Ich bin schwarz, aber anmutig, Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltbehänge Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Die Söhne meiner Mutter zürnten mir, bestellten mich zur Hüterin der Weinberge. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Sage mir an, du, den meine Seele liebt, wo weidest du? Wo lässt du lagen am Mittag? Denn warum sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Genossen? Wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, so geh hinaus den Spuren der Herde nach und weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. Eine Stute an Pharaos Prachtwagen vergleiche ich dich, meine Freundin. Anmutig sind deine Wangen in den Kettchen, dein Hals in den Schnüren. Wir wollen dir goldene Kettchen machen mit Punkten aus Silber. Während der König an seiner Tafel war, gab meine Narde ihren Duft. Mein Geliebter ist mir ein Bündel Myrrhe, das zwischen meinen Brüsten ruht. Eine Zippertraube ist mir, mein Geliebter, in den Weinbergen von Engedi. Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben. Siehe, du bist schön, mein Geliebter, ja, holdselig, ja, unser Lager ist frisches Grün, die Balken unseres Hauses sind Zedern, unser Getäfel Zypressen. Ja, wir haben gestern so miteinander einen Anfang mit diesem Buch gemacht und wir haben gesehen, dass wir hier in diesem Buch ein Lied der Liebe haben, wo zwei Geliebten sich äußern einander gegenüber. Und sie tun das in einer Sprache, die wir uns nicht so gewöhnt sind. Wir sind als westliche Menschen da ein bisschen zu nüchtern dafür. Aber ich denke, dass wir doch vieles davon lernen können, um etwas mehr von unseren Gefühlen, unsere jedenfalls Ehepartner gegenüber, aber auch unsere Kinder gegenüber und auch als Geschwister einander gegenüber, das zu zeigen. Wobei in jeder Beziehung die Äußerungen der Liebe natürlich nicht die gleiche sind. In der Ehe küsst man sich auf eine Weise, die man es nicht tut bei Kindern und noch weniger als Geschwister untereinander. Was wir auch gesehen haben, ist, dass die Braut hier verlangt nach Äußerungen der Liebe. Und wir haben uns daran erinnert, dass auch Frauen, insbesondere in der Ehe, das mal fragen können. Dass ihre Sprache der Liebe verstehen werden kann. Dass wir Männer verstehen, was die Sprache unserer Frauen ist. Und auch unsere Kinder haben wir ihre eigene Sprache der Liebe. Und es ist wichtig, dass wir auch als Eltern darauf achten, dass wir verstehen, jedenfalls, dass wir unser Bestes dazu tun, dass wir verstehen, was unsere Kinder verlangen. Und im Allgemeinen auch als Geschwister. Ja, ich weiß, es gibt Bücher, die heißen jedenfalls auf Holländisch die Sprache der Liebe. Aber es ist wichtig, dass wir doch versuchen einmal zu verstehen, was die Sprache der Liebe von jemand ist. Und dass wir versuchen, darauf einzugehen, das zu beantworten. Das fragt einiges von uns. Einiges fragt viel von uns. Wir haben in dieser Liebesbeziehung eine Braut und einen Bräutigam und wir haben gesehen, das ist Sulamit, so heißt sie, oder sie kommt aus Sulamit. Und der Bräutigam ist Salomo, er ist König, er ist reich, er ist weise, er hat auch Intelligenz, er hat auch Reichtum, er hat Einfluss. Und das Mädchen ist niedrig. Sie schämt sich fast, sich zu bekennen. Das sagt sie auch hier. Sie sagt hier, wo wir angefangen haben zu lesen, ich bin schwarz. Sie ist sich eigentlich bewusst von dem, was sie von Natur aus ist. Und ich denke, das ist auch für uns wichtig zu verstehen, wenn wir darüber sprechen, was unsere Liebesbeziehung zum Herrn Jesus ist, dass wir uns bewusst sind, wir sind schwarz, wir sind sündig. Und das macht uns auch deutlich, dass die Liebesäußerungen des Herrn Jesus für uns, ja, unsere Gedanken übersteigen. Ich muss noch eine Bemerkung machen dazu, die habe ich, glaube ich, gestern nicht gemacht. Es geht hier in erster Linie um die Beziehung zwischen der Herr Jesus als Messias und die Überrest hier auf Erden. Und in dieser Beziehung sieht man, spürt man, wenn man das Buch Holi liest, dass die Braut eigentlich immer noch sucht nach Befestigung. Sie wünscht so sehr die Beweise ihrer Annahme, dass sie von dem Bräutigam akzeptiert worden ist. Sie ist noch immer auf der Suche. Es ist Ungewissheit. Eine Ungewissheit, die wir auch oft in den Psalmen sehen. Da gibt es noch nicht eine wirklich feste Beziehung. Es gibt immer noch Zweifel. Ja, ich weiß, ich bin geliebt, aber, und dann kommen wieder Zweifel. Ja, vielleicht, dass es auch im Leben eines oder anderen hier so sein kann, aber grundsätzlich ist es so, dass bei uns, die den Herrn Jesus kennen dürfen, eine wirklich feste Überzeugung sein darf, dass er uns liebt, dass wir singen können, dem, der uns liebt. Dann gibt es keinen Zweifel. Wir haben Sicherheit, die Sicherheit der Vergebung der Sünden. Ich hoffe, dass das für ein jeder, der er ist, so ist. Was wir haben können, sind unsere Zeiten, dass es nicht so für uns lebt. Dass wirklich ein bisschen Abstand in unsere Gefühle gekommen ist. Das bedeutet nicht, dass wir dann unsere Glaubenssicherheit sofort verloren haben. Nein. Aber die Gefahr ist da, dass gerade weil wir so gewiss sein dürfen, wir auch manchmal wohl ein bisschen gleichgültig werden. Wir wissen es so gut. Und deshalb sind wir nicht mehr so inbrünstig in unserer Liebe zum Herrn Jesus. Und spüren wir sofort, wenn etwas zwischen ihm und uns gekommen ist, dass das Verhältnis nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Wenn sie ihr sagt, ich bin schwarz, dann ist das eine tiefe Überzeugung, die wir allen eigentlich haben müssten. Ich bin schwarz. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir das mal erinnern uns, woher wir kommen, was wir von Natur aus sind. Aber wir dürfen auch sofort dazu sagen, was sie hier auch sagt, aber anmutig. Das heißt, für uns, dass wir sagen dürfen, wir sind begnadigt in den Geliebten. Gott, der Jesus, er sieht uns in dem, was er von uns gemacht hat. Durch sein Werk am Kreuz. Dass unsere Sünden weg sind, dass wir jetzt frei sind, Kinder Gottes sind. Also diese zwei Seiten. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das auch doch bewusst sind, was wir von Natur aus sind und auch, was wir durch Gottes Gnade in dem Herrn Jesus geworden sind. Er sagt, sie sagt, ich bin schwarz, aber anmutig, Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltbehänge Salomos. Und ich denke, das ist ein Vergleich. Sie ist schwarz, wie die Zelte Kedars, und sie ist anmutig, wie die Zeltbehänge Salomos. Wir lesen in Psalm 120, in Psalm 120, Vers 5. Wehe mir, dass ich weile in Mesech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Die Zelten Kedars waren gemacht von schwarzes Ziegenhaar. Und diese Zelten, die standen da in der Sonne und dann, als die Sonne darauf schien, dann wurde das ganz schwarz. Aber Kedar war außer Israel. Und hier im Psalm 120 ist auch von der Überrest die Rede, dass sie außerhalb Israel sind und wohnen bei den Zelten Kedars. Und in dieser Hinsicht wohnen wir auch nicht jetzt beim Herrn, sind wir nicht im Himmel, sondern wohnen hier in dieser Welt, wo es alles schwarz ist. Wir sind umgeben von Sünder und von Sünde. Überall ist Sünde, ist es schwarz. Und wie erfahren wir das? Fühlen wir uns hier wohl? In dieser Welt, wo die Sünde herrscht, wo der Teufel herrscht. Von Natur aus gehören wir dazu. Aber der Herr, wir haben das gestern auch uns daran erinnert, in Galater 1, er hat uns gezogen aus diesem gegenwärtigen, bösen Zeitalter. Und sagt sie weiter, ich bin auch einer, die Zeltbehänge Salomos gleich. Und die Zeltbehänge Salomos, das sind Vorhänge oder Gardinen aus dem feinsten Leinwand. So weiß, so schön. Damit, kann man so sagen, fühlt sie sich bekleidet. Was wir gerade erwähnt haben aus Epheser 1, sie ist begnädigt worden in den Geliebten. Sie ist, so wie Jesaja 1, Vers 18 das sagt, weiß geworden wie Schnee. Ihre Sünden sind weg. Sie hat eigentlich das beste Kleid bekommen aus Lukas 15. Das hat sie bekommen. Sie brauchte es nicht einmal selbst anzuziehen, wie wenn wir Lukas 15 lesen, dann lesen wir da, und zieht es ihm an. Liebe Geschwister, junge Leute, wenn wir den Herrn Jesus kennen, dann sind wir bekleidet worden mit dem besten Kleid. Und das ist der Herr Jesus. Also diese zwei Seiten in diesem Vers zeigen uns, was wir von Natur aus sind, wo wir uns auch befinden und was wir geworden sind und wodurch. Und dann sagt sie weiter in Vers 6, seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Was ich vorhin gesagt habe, hat zu tun mit unseren eigenen Gefühlen über diese Sachen. Das, was wir persönlich wissen mögen. Was wir uns bewusst sein müssen. Was hier steht in Vers 6, seht mich nicht an, dass ich schwärzlich bin. Das bedeutet, dass wir nicht einander sagen müssen, ach du, ja du, du bist so schlimm, du bist schlecht, du hast das und das getan. Dass wir einander etwas nachtragen. Oh, was können wir einander nachtragen? Einander erinnern an bestimmte Sachen, obwohl sie manchmal schon bekannt sind. Gemacht sind, anerkannt worden sind, Buße darüber getan worden ist. Wie sehen wir einander? Sehen wir einander auch so, wie der Jesus uns sieht? Oder tragen wir nach? Sie sagt hier, seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin. Dass wir es von uns selbst wissen, ist wichtig. Aber Philipper 2, glaube ich, sagt es so. In Philipper 2. Ja, in Vers 3. Nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Dann sehen wir nicht aufeinander, um mal zu sehen, was nicht taugt, was falsch ist, worauf wir zeigen müssen. Und natürlich, ich sage wieder einmal, es geht nicht darum, dass wir Sünde gutheißen. Was Sünde ist, soll gesagt werden, aber zunächst mal untereinander und nicht in der Öffentlichkeit. Aber hier geht es darum, dass wir einander erinnern an unsere Vergänglichkeit, was wir waren früher. Und das mal zu vergessen, wenn es andere betrifft. Wenn wirklich der Herr Jesus alles hinweggetan hat, weil er das getragen hat am Kreuz von Golgatha, dann dürfen wir auch nicht einmal andere daran erinnern. Ja, Paulus, er wusste für sich, ich, der Größte der Sünder, weil ich dies und das getan habe. Aber wir sollen einander daran nicht erinnern. Und es ist auch nicht so, dass wir uns vom Satan verklagen lassen müssen, denn auch wenn er sagt, ja du, weißt du noch, was du damals getan hast, was du gesagt hast, was du gedacht hast. Unser Gewissen kann uns verklagen. Da war ein Mann, er hatte auch so seine Probleme damit. Er konnte die Vergebung seiner Sünde nicht fassen. Er dachte immer, ich bin so schlecht. Meine Sünden sind so groß. Und er sprach darüber mit einem. Und er sagte zu diesem Mann, der so wirklich in Gewissensnot war, aber wir haben einen Gott, er vergibt mannigfaltig. Wirklich. Er wirft, so steht es in der Schrift, unsere Sünden hinter seinen Rücken. Aber ja, sagte der Mann, aber wenn er sich umdreht, dann sieht er sie wieder. Ja, sagte der Mann, aber es steht doch in der Schrift, er wirft unsere Sünde in die Tiefe des Meeres. Ja, aber sagte der Mann in Not, das steht doch in der Schrift, da kommt eine Zeit, dann wird das Meer trocken werden und dann sieht er diese Sünde wieder. Aber dann erinnerte er sich, der Mann, sein Gesprächspartner, dass da steht, Gott, er gedenkt die Sünden nicht mehr. Er denkt nicht einmal mehr daran. Und das ist so groß. Gott ist der Einzige, der bewusst etwas vergessen kann. Wenn wir etwas vergessen, ist es Schwachheit. Wenn wir etwas behalten werden mussten. Aber Gott kann vergessen. Wir können nicht sagen, jetzt denke ich nicht mehr daran. Ja, auf dem gleichen Moment, dass ich das sage, denke ich daran. Aber Gott, er gedenkt nicht mehr an die Sünden. Also lasst uns auch das hier von diesen sechsten Vers lernen, dass wir nicht mehr einander daran erinnern. Wenn Gott es nicht einmal tut, wenn wir in unserem Gewissen in dieser Hinsicht als Anklage das nicht mehr tun müssen, lassen vom Satan, sollen wir es auch einander nicht einmal mehr tun, nicht mehr an diese Vergangenheit erinnern. Sie sagt, ich bin schwächlich, aber das kommt, weil die Sonne, dadurch, dass die Sonne mich verbrannt hat, die Söhne meiner Mutter nämlich zürnten mir, bestellten mich zur Hüterin der Weinberge. Es war so, dass sie, Sulamit, war von ihren Brüdern, sie hatte ihre Brüder entzürnt. Worum es sich handelte, das wissen wir nicht, das steht nicht hier. Aber ja, vielleicht kann man denken, Sulamit hatte eine enge Beziehung zu Salomo. Vielleicht waren sie eifersüchtig. So zum Beispiel wie auch die Brüder von Josef. Die waren auch eifersüchtig. Und dann tun sie etwas mit ihr. Sie schicken ihr fort. Sie geben ihr einen Auftrag. Dazu hatten sie diese Brüder vielleicht auch ja, die Möglichkeit, denn Brüder sind natürlich viel stärker wie ein Mädchen. Und sie haben ihn gezwungen zu einem bestimmten Dienst, einen Dienst in den Weinbergen. Wieder eine Anwendung für unsere Familien. In Familien, Kinder untereinander, da kann es auch so gehen, dass bestimmte Kinder eine Art von Macht haben über andere. Und das soll uns auch ein Anliegen sein, als Eltern da mal gut nachzuschauen. Wie verhalten unsere Kinder sich untereinander? Akzeptieren sie einander? Oder wollen sie einander gebrauchen? Und ist der Stärkste derjenige, der die anderen mal manipuliert? Mal Missbrauch macht von ihrer Stärke, von ihrer Kraft, um die anderen etwas tun zu, dass sie etwas tun, was er gerne möchte oder sie. Es ist sehr wichtig, dass wir als Eltern darauf achten, dass unsere Kinder nur von uns als Eltern ihre Aufträge bekommen. Dass wir als Eltern verantwortlich sind für dem, was unsere Kinder tun. Und wenn da große Unterschiede im Alter gibt in Kindern, dann können wir natürlich ältere Kinder mal sagen, na mal, pass mal auf die Jüngste oder was. Aber dann ist eine bestimmte Vollmacht da, die ist gegeben worden. Und dann handelt das Kind in Auftrag von Eltern. aber so untereinander. Und ich denke, das ist auch wichtig in der Versammlung, wo man starke Persönlichkeiten hat und auch schwächere. Und dass wir gut darauf achten, dass nicht die stärkeren Persönlichkeiten, die schwache sind, dass sie mal bestimmen, was die tun müssen. Eine Art Diotrephes, da war auch eine starke Persönlichkeit. Und er bestimmte, was geschah. Und er warf die es nicht mit ihm in Übereinstimmung lebten, er warf sie aus. Oder die seine Gedanken nicht teilten, nicht taten, was er wollte, warf er aus. Wer war der Starke? Das ist ein Benehmen. Dafür müssen wir gut auf der Hut sein. Dass wir uns ständig fragen, wie benehme ich mich meinem Bruder oder meiner Schwester gegenüber? Bin ich wirklich dienend und nicht fordernd oder sogar schlimmer manipulierend? Sie haben ihre Schwester weggeschickt, einen Auftrag gegeben, ein Auftrag, wovon nicht gesagt wird, wie sie die erfüllt hat, aber wohl ein Auftrag, wodurch sie zu kurz kam an ihre persönliche Verantwortlichkeit. Denn, sagt sie weiter, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Nein, so ist das. Wenn wir Aufträge erteilen, dann ist das etwas, was geschieht auf Kosten von was wirklich einer tun muss, von seiner eigentlichen Aufgabe. Sie hat nicht einmal gesehen, was ihre persönliche Verantwortlichkeit war, oder vielleicht mal gesehen, aber sie ist nicht dazu gekommen, weil sie einen Auftrag bekam, die nicht ihr eigener Auftrag war. Auch das ist wichtig, dass wir auch in der Familie, wenn es geht um unsere Kinder, Aufträge geben, die man erfüllen kann, die man tun kann, wozu einer geeignet ist. In Übereinstimmung mit Anlage, Alter, dass wir das so auch entscheiden, dass das geschehen kann. Und auch in der Versammlung, dass wir wirklich das tun, was von uns gefragt wird. Es kann auch geschehen, dass wir mal sehr beschäftigt sind, unseres Erachtens natürlich mit guten Sachen, wie auch immer, aber dass das geht auf Kosten von unserer ersten Verantwortlichkeit. Väter in den Familien sollen Väter sein und nicht die Sache ihren Frauen überlassen. Es gibt sehr passive Väter, die sich entweder zurückziehen in ihre eigenen Gedanken mit Büchern oder vielleicht in Arbeit oder gar nicht mehr sich zeigen und viele Stunden arbeiten, noch nicht einmal, weil es notwendig ist, in der Übereinstimmung mit ihrer Frau, aber Verantwortlichkeiten in der Familie sind auch schwer. Das ist etwas sehr Wichtiges zu bedenken. Was sind die Motiven? Wir können nicht füreinander entscheiden. Wir können wohl einander helfen, mal über nachzudenken, zu überlegen, was sind meine ersten Prioritäten? Wo liegen die? Wenn ich nicht daran beantworte, werde ich meinen eigenen Weinberg nicht behüten. Und was heißt es, Weinberg behüten? Es heißt, dass wir ein Bereich haben, was uns zuteil geworden ist vom Herrn, um für ihn darin zu arbeiten, damit, und was ist ein Weinberg? Damit aus diesem Bereich Frucht zu seiner Freude hervorkommt. Familien, auch Gemeinden sind Bereiche der Verantwortlichkeit, wo wir alle eine Verantwortung haben. Und wenn wir diese Verantwortung uns bewusst sind und auch erledigen, was gefragt wird, dann wird das Freude geben für Gott, aber auch Freude für uns, gegenseitige Freude. Es geht darum, dass wir das behüten. Behüten bedeutet doch, dass da ständig Angriffe sind, dass wir mit einem Feind zu tun haben. Weiter lesen wir noch in diesem Buch über Füchse, die da sind, um die Weinberge zu verderben. Und da wird gesagt, fangt uns die Füchse. Aber hier geht es noch darum, dass wir Verantwortung haben, unseren Weinberg zu behüten. Ein jeder von uns hat sein eigenes Bereich, wo er seine Verantwortung oder wo sie ihre Verantwortung hat. Und dann sagt sie in Vers 7, sage mir an, du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo lässt du lagen am Mittag? Wenn sie so gesagt hat, dass sie so ihre Probleme hat, dass sie nicht ihre eigenen Weinberg behütet hat, dann spüre ich, in was wir in Vers 7 gelesen haben, sage mir an, wo du weidest. Das Arbeit, wie auch immer. Aber wenn wir spüren, wir haben da gefehlt, versagt, dann sehen wir, unsere Arbeit hat keinen Bestand. Und das wird uns zu dieser Frage bringen. Sage mir, du, den meine Seele liebt, wo weidest du? Denn ich brauche Nahrung. Nahrung gibt Stärke, gibt Kraft, um wirklich für ihn tätig zu sein. Um wirklich das zu tun, was er von mir fragt, auf eine Weise, die zu seiner Ehre ist. Wo weidest du? Und wo lässt du lagen am Mittag? Wo weidest du? Wo lässt du lagen? Zunächst mal Nahrung. Das brauchen wir. Und danach gibt es Ruhe. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir auch wenn wir morgens früh aufstehen, anfangen mit uns zu nähren, dass wir das Wort Gottes zu uns nehmen, aus dem Munde des Herrn Jesus. Wo weidest du? Herr Jesus, was hast du mir zu erzählen? Was willst du mir sagen? Damit ich auch Ruhe bekomme. Ruhe am Mittag. Ruhe, wenn die Sonne heiß scheint. Und die Sonne scheint sehr heiß in diesen Tagen. Ich meine damit die Sonne, wo Kraft vorausgeht, die uns schwarz macht, die uns wieder, so wie die Sulamit, die uns so leicht mal auch wieder zurück in die Welt bringt. Dass wir uns wieder auf weltlicher Ebene befinden. Dann haben wir es nötig, am Mittag diese Ruhe mit ihm zu verbringen. Ganz praktisch, wenn wir an einer Arbeit sind und wir haben Mittagspause, was machen wir dann? Gibt es Möglichkeiten, um kurz noch etwas in dem Wort Gottes zu lesen? oder sind beständig beschäftigt. Ich weiß von einer, er ist oder war Vertreter, immer unterwegs. Ja, er musste doch seine Zahlen halen, seine Sachen machen, dass er wieder etwas verkauft hatte. Und dann war er damit beschäftigt und naja gut, seine Kunden hatte er gehabt und dann um 12:30 dann ging er mit dem Auto natürlich ins Freie, sein Brot zu essen. Aber eigentlich hatte er keine Zeit, denn er musste wieder darüber nachdenken, wie habe ich das gemacht, was soll ich den nächsten Kunden sagen, anstatt mal ruhig das Wort Gottes zu lesen. Sein Brot zu essen, aber dann auch in dieser Ruhe mal mit dem Herrn zu sprechen. Es gibt diese Möglichkeiten für uns meist. Ich sage nicht für jeden, aber im Allgemeinen. Oder jedenfalls, wenn so die Möglichkeiten da sind, wie gebrauchen wir unsere Pause in der Arbeitszeit? Ist es möglich, um mal kurz diese Weide zu finden bei ihm und diese Ruhe am Mittag? Vielleicht auch etwas, um darüber nachzudenken und auch vielleicht darin etwas zu ändern, zum Guten. Es ist also zunächst weiden und dann lagen. Und das ist auch die Reihenfolge, die wir in Hesekiel haben, in Hesekiel 34. Da lesen wir, wo es geht auch um Hirtendienst, Hesekiel 34, Vers 15. Ich will meine Schafe weiden und ich will sie lagern, spricht der Herr. Er weidet und er lagert. Also lass uns, wenn wir den Tag anfangen, doch uns von ihm weiden lassen, damit wir auch Ruhe haben. Denn warum sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Genossen? Ja, die Braut wollte gerne bei ihm sein. Und sie wollte nicht sein bei anderen Menschen, die werden genannt Genossen. Also die haben auch eine Beziehung zu dem Bräutigam, aber sie sind es nicht. Und ich denke, es ist wichtig. Hier geht es darum, dass wir alle unsere persönliche Beziehung zum Herrn Jesus haben. Die kann nicht über andere Menschen gehen. Auch in der Christenheit ist es so, dass es viele Gemeinden, viele Gruppen gibt, wo man ein Führer folgt. Aber die Gefahr ist auch für uns da, dass wir auf die hören, die es gut sagen können, die uns ansprechen, wobei unbewusst vielleicht, aber in der Praxis ist es sehr gefährlich, wobei wir nicht mehr unsere persönliche Beziehung zum Herrn Jesus haben. Wir können nur wachsen. Wir können nur zufrieden sein auch, wenn wir unsere persönliche Beziehung zum Herrn Jesus haben. Wir können nicht damit zufrieden sein, einen guten Prediger mal zu folgen, zu hören und dann wieder den nächsten Predigt mal anzuhören und den nächsten Prediger mal zu besuchen. Was ist bei uns gemeint? Was ist unsere Gesinnung? Warum geht es bei uns? Geht es wirklich darum, dass wir das Wort Gottes hören wollen? Oder dass wir eine gute Predigt hören wollen? Und das Wort Gottes, darum geht es. Und dann ist es unwichtig, wer es sagt und wie es gesagt wird. Es soll natürlich deutlich sein, verständlich sein. Aber ist egal, wer spricht. Es geht um eine Beziehung zum Herrn Jesus. Keiner von uns sollte sich damit zufriedenstellen, zu sagen, Ich will mal da sein, wo das gute Wort verkündigt wird, wenn es so geschieht, von einem, der auch auf den Herrn Jesus verweist, ohne dass damit auch gemeint wird, aber dann will ich sofort wieder den Prediger vergessen und ich will dem Herrn Jesus folgen. Ein Prediger verschwindet sowieso, aber der Jesus bleibt. Und das ist auch das Schöne, zum Beispiel bei der Kämmerer. Der Kämmerer, der getauft war, er empfing von Philippus Unterricht. Aber als er dann getauft war, da war der Philippus, er war weg. Und was lesen wir? Der Kämmerer, er reiste seinen Weg mit Freuden. Er dachte gar nicht mehr an Philippus. Nein, natürlich nicht. Und er hatte für Philippus wieder etwas anderes. Aber er ging seinen Weg mit Freuden. Und das ist, was jeder Prediger sich wünscht. Dass die, die gedient werden, ihren Weg mit Freuden gehen. Mit dem Herrn. Und das ist, was wir hier haben. Wir müssen nicht zufrieden sein mit Menschen, welche Menschen auch immer, nur mit dem Herrn. Und dann sagt er in Vers 8, wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, so geh hinaus den Spuren der Herde nach und weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. Wenn du es auch nicht weißt. Ich spüre darin ein sanfter Tadel. Eigentlich müssen sie es wissen. So hat der Herr das auch zu Philippus gesagt in Johannes 14. In Johannes 14 lesen wir in Vers 9. Vers 8 fangen wir an. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater und es genügt euch uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wir können auch Fragen haben und dass er sagen muss: Jetzt kennst du mich so lange. Wie lange bist du mit dem Herrn unterwegs? Kann jeder das von uns sagen, so? So ungefähr? Wie lange bist du mit ihm unterwegs? Je länger man mit ihm geht, den Weg geht mit ihm, desto mehr müssen wir natürlich von ihm kennen. Es wird die Hebräer mal übel genommen, in Hebräer 5, in Hebräer 5, Vers 12, denn obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein müsstet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, also das ist ein Rückgang, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Es soll ein ständiges Wachstum da sein in der Erkenntnis des Herrn Jesus und des Wortes Gottes. Und dann kann es auch bei uns mal geschehen. Was fragst du jetzt? Weißt du das noch nicht? Aber ich habe gesagt, es ist ein sanfter, ein gelinder Tadel. Es ist kein Vorwurf, keine Abweisung. Es ist etwas, was wir uns erinnern müssen und was uns auch vielleicht ein bisschen beschämt machen kann. Aber der Herr sagt weiter dann, oder der Bräutigam: Wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen. Das heißt, du bist schön für mich. Obwohl jetzt du etwas fragst, was du eigentlich hätte wissen müssen, du bist schön für mich. Der Herr kennt unsere Schwachheit. Er weiß auch, was wir uns wünschen. Und er hört uns gerne, auch wenn wir manchmal Sachen fragen, die wir eigentlich hätten wissen müssen. Wir sind schön für ihn. Und ich schätze es, wenn wir kommen mit unseren Fragen. Unsere Kinder, können die auch mit allen Fragen zu uns kommen? Und auch wenn sie zu uns kommen und sie fragen, was sie eigentlich schon längst hätte wissen müssen, was sagen wir dann? Ah du, komm schon wieder. Oder haben wir noch ein bisschen Geduld? Je natürlich nach Verantwortlichkeit. Aber Geduld, wenn wir spüren, es ist nicht, um mal etwas, ja, weil sie etwas nicht tun wollen. Es ist nicht Unwillen. Es ist wirklich Schwachheit. Erziehung hat so viel zu tun mit Selbsterziehung. Erziehung hat so viel zu tun mit erzogen werden. Wir werden alle als Eltern auch noch immer erzogen vom Herrn. Wir sind alle noch in der Schule des Lebens, sonst wären wir nicht mehr hier. Wenn wir ausgelernt wären, hätte der Herr uns zu sich genommen. Wir haben alle noch zu lernen. Und unsere Kinder auch. Und ich denke, dass wir hier lernen können. Wir Eltern oder Älteren im Allgemeinen, wenn es geht um auch Kinder in der Versammlung, in der Gemeinde. Wie gehen wir mit ihnen um? Auch wenn sie da Fragen stellen, wofür wir uns bewusst sind, das wissen sie. Das müssen sie eigentlich wissen. Denn das habe ich ein- oder zweimal schon gesagt. Passiert euch das nicht? Mir jedenfalls passiert es, dass meine Kinder das fragen. Dass ich weiß, sie sollten das wissen. Aber natürlich, je ich mich mal fühle an einem bestimmten Moment, reagiere ich anders und ich hoffe für das Kind, dass es dann an diesem Moment, dass ich ein bisschen Geduld habe. Aber wir müssen damit Geduld haben. Und noch einmal erklären. Also, dass zunächst mal, wenn es geht um Fragen, wovon die Antwort schon bekannt sein müsste, aber dass wir dann doch noch einmal antworten. Also die Antwort hier ist, geh hinaus. Geh hinaus den Spuren der Herde nach. Geh hinaus. Das bedeutet, die Braut befindet sich in einer Lage, wo sie eigentlich nicht zu Hause war. Sie gehörte da nicht. Sie musste hinausgehen. Und ich denke, dass es auch wichtig für uns ist, dass wenn wir eine Frage haben, diese Frage auch gestellt werden kann, eine Frage, worauf wir die Antwort schon längst hätten wissen müssen, dass das kommt, weil wir sozusagen in einer falschen Umgebung sind, wo wir nicht sein müssten. Und dann sagt er, geh hinaus. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest. Aber es kann sein, dass du deine Frage hast. Fragen, wovon du eigentlich weißt, vielleicht mal weißt, wie die Antwort sein muss. Vielleicht vergessen hast. Aber dass das dadurch kommt, dass du in einer Lage bist, wo du nicht gehörtest. Und dann ist die erste Sache, geh hinaus. Aber nicht nur geh hinaus, aber auch wird dann gesagt, den Spuren der Herde nach. Die Frage war, wo bist du? Wo lagerst du? Der Herr sagt nicht,
Nou, daar
kannst du dich melden, da bin ich. Der Herr sagt, nein, es gibt eine Herde, es gibt Fußspuren, die kannst du nachgehen. Es sind andere schon, die diesen Weg gegangen sind. Da kannst du hingehen. Ich bekam ein E-Mail von einem Bruder, der wollte mal gerne die Zusammenkünfte besuchen, aber ich bekam die zu spät. An einem Sonntag wollte er die Zusammenkunft besuchen und hatte die Adresse gefragt, aber ich bekam diese, so gesagt, zu spät. Und als ich diesen las, dann schrieb ich ihm zurück, wo dann die Zusammenkünfte waren. Und dann schrieb er zurück, ja, ich hatte eine Ahnung, aber als ich da war, dann sah ich, wo ich sein musste, denn ich konnte die Geschwister folgen. Er sah, wohin sie gingen. Und es ist auch wichtig, dass Menschen uns sehen können und auch, dass wir ihnen den Weg zeigen können. Das heißt, dass wir schon natürlich ausgegangen sind. Woraus? Aus unserer Bequemlichkeit, aus menschlichem Denken, menschliche Systeme, alles was menschlich ist, dass wir ausgegangen sind. Hebräer 13. Geh hinaus. Aus dem Lager. Dort, wo alles organisiert ist, menschlich eingerichtet ist. Geh hinaus. Und dann gibt es diese Fußspuren. Den Spuren der Herde nach. Es sind also die Abdrücke von Füßen, die wir dann sehen. Was wir tun, ist nicht etwas, was wir neu erfinden. Es besteht schon längst. In Jeremia 6, Vers 16 steht es sehr schön. Wenn wir dort sein wollen, wo der Herr Jesus ist, dann wird gesagt, in Jeremia 6, Vers 16, so spricht der Herr, tretet auf die Wege und seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welcher der Weg des Guten sei, und wandelt darauf. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Es sind die Sachen, so wie Johannes es sagt in seinem ersten Brief, die von Anfang an sind. Es sind nicht neue Sachen. Sie sind schon sehr lange bekannt. Und auch, um das nicht falsch zu zitieren, aus Judas. Der Brief von Judas, da lesen wir in Vers 17. Wenn wir manchmal etwas vergesslich sind, und wir diese Frage haben, woher bist du? Dann lesen wir in Vers 17 von dem Brief von Judas. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte. Zuvor gesprochene Worte. Wir haben alles in der Schrift. Es geht nicht darum, etwas Neues auszudenken. Wenn wir so unsere Fragen haben über das Zusammenkommen bei dem Herrn, dann geht es nicht darum, dass wir es alles neu erfinden müssen. Oh, das heißt nicht, dass wir nicht auf eine neue Weise unser Zusammensein mal erleben können, dass nicht bestimmte äußere Sachen sich ändern können, wodurch die Begeisterung größer wird, wodurch wir wirklich wieder aufs Neue, dass das Erfahren, was es heißt, bei meinem Jesus zu sein. Denn ich denke, dass wir das brauchen. Eine neue Begeisterung. Oft können wir der Ablauf einer Zusammenkunft genau vorhersagen. Und die Gebetsstunden, es gibt Gebete, die können wir, wenn ein Bruder halb aufhört, so weitersagen. Ich sage nicht, dass wir versuchen müssen, auf neue Weise zu reden, aber es geht darum, dass wir wirklich aufs Neue mit dem Herrn Jesus reden. Und wir sagen auch nicht immer zueinander das Gleiche. Oder wenn wir es, auch wenn es um Liebesbeziehung geht, dann sagen wir mal vielmal auch das Gleiche, das haben wir auch hier im Hohelied. Du bist schön. Du bist meine Freundin. Mehrmals wird das gesagt. Aber wieder, jedes Mal mit dieser Begeisterung. Und das gebrauchen wir. Neue Begeisterung. Aber das fängt in unserem persönlichen Leben an. In unserer Beziehung zum Herrn Jesus. Wie ist unser Gebetsleben zu Hause? Was wissen wir von wirkliches Gebet? Vom Ringen mit dem Herrn? Von auch Dank sagen? Vom Lesen des Wortes Gottes und uns bewusst sein, Gott spricht zu mir. Er ist groß, er ist gewaltig. Und ist es so gut? Das Wort, es ist lebendig. Und unsere Beziehung soll lebendig sein. Aber wenn wir in bestimmte Gewohnheiten kommen, dann ist es wirklich notwendig, dass wir uns wieder bewusst werden, aber das Leben, darum geht es. Und ich hoffe, dass auch hier junge Leute sich äußern dürfen, sich äußern dürfen auf ihre Weise. Dass nicht eine bestimmte Sprache in dieser Hinsicht gefordert wird. Dass man sich so oder so ausdrücken soll. Ein jeder soll so sprechen, so wie er normalerweise auch spricht. Er soll sich selbst sein. Sie soll sich selbst sein. Wir sind alle einmalig für den Herrn. Wir sind alle einmalig füreinander. An jedes Kind, das er uns gegeben hat, in unsere Familien, aber auch unter uns als Gemeinde, ist einmalig und soll ihre oder seine eigene Entwicklung haben. Und das müssen wir auch stimulieren. Auch den Raum dazu bekommen. Den Raum dazu bekommen. Es sind wichtige Sachen. Denn es geht um Leben. Leben mit dem Herrn. Eine neue Begeisterung. Und das auf Spuren, die schon längst da liegen. Die Spuren sind fest. Das Wort liegt fest. Und deshalb ist es auch wichtig, dass auch junge Leute sich das Wort Gottes zu eigen machen. Sie das lieben und zu sich nehmen. Und dann wird auch gesagt, und weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. Das heißt, dass sie auch eine Aufgabe hat. Eine Aufgabe für Schafen. Aber dass sie das tut bei den Wohnungen der Hirten. Und das sind Hirten, das sind nicht so diese Genossen, die wir vorhin hatten, aber das sind Hirten von Salomo. Und es gibt diese Hirten, es gibt Gaben, Hirtendienst, die ausgeübt wird. Und dann wird sie sozusagen, wird sie zu diesen Wohnungen geführt. Ich denke, wir können das mal anwenden an örtlichen Gemeinden, wo auch Hirtendienst ausgeübt wird. Dass die eine neue Begeisterung bekommen, eine neue Beziehung sozusagen zum Herrn Jesus. Dass sie auch aufgenommen werden und auch in Ruhe das, was an ihnen anvertraut worden ist, in dieser Gemeinde, dass sie das auch da ihre Aufgabe tun können. Bei den Wohnungen der Hirten.
Die Szene ist eigentlich lieblich und zart. Es geht um eine Lebensgemeinschaft. Und ich hoffe, dass du und ich, dass wir zusammen so miteinander umgehen, dass wir unsere Beziehungen zum Herrn Jesus fördern und dass wir auch unsere Beziehungen zueinander beleben und stimulieren dadurch, dass wir das neue Leben, diese neue Begeisterung, nach Lektionen, nachdem wir Lektionen gelernt haben in unserer Beziehung zum Herrn Jesus, dass wir damit auch einander dienen wollen. Nicht sozusagen, dass wir sind stark, uns mangelt nichts, wir sind immer fröhlich, wir, obwohl tief im Inneren manchmal Trauer da ist und auch Zweifel, dass wir offen sind zueinander, so wie der Herr mit uns umgeht. Und das wird zur Auferbauung des Ganzen sein und werden diese Wohnungen wirklich Orten der Ruhe sein.